Gott lädt dich ein, komm mit. Wer nicht einsteigt, fährt nicht mit. Hunderte Male haben wir das im Leben irgendwo gesehen oder vielleicht auch selbst erlebt. Der Bus kam, der Zug, vielleicht das Flugzeug, wir sind nicht eingestiegen, wir blieben zurück. Wer nicht einsteigt, fährt nicht mit. So wie Menschen alles vorbereitet haben, dass ein Linienbus fahren kann oder ein Flugzeug fliegen kann im Sinne, da gibt es einen Flughafen für die Abreise, einen Flughafen für die Ankunft. So wie Menschen alles vorbereitet haben, dass ein Zug fahren kann, Bahnhof, von dem man wegfährt, zu einem Bahnhof, zu dem man hinkommt, so hat Gott für dich alles vorbereitet, dass du einsteigen kannst, um mitzufahren und am richtigen Ziel dann auszusteigen, und das ist Gottes neue Welt, der Himmel. Gott lädt dich ein, komm mit. Du musst nicht draußen bleiben, allein bleiben, sondern du bist eingeladen, mitzufahren. Und das macht sehr, sehr viel Sinn. Ich möchte uns aus dem Wort Gottes, aus der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17 lesen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn ein Mensch 75 Jahre alt wird, dann hat er von den 75 Jahren 23 Jahre geschlafen. Wenn ein Mensch 75 Jahre alt wird, dann hat er 19 Jahre mit Ausbildung und Arbeit zugebracht. Ein gewöhnlicher Bürger, eine gewöhnliche Bürgerin hat von den 75 Lebensjahren 9 Jahre vor dem Fernsehgerät gesessen oder mit anderen Zerstreuungen sich beschäftigt. Es gab einen Mann in unserem Land, Max Picard, sein Name. Und er sagte, die ganze Unterhaltungsindustrie ist eine Flucht vor Gott. Da schmeißt man 9 Jahre Zerstreuung irgendwo hin, was auch immer man macht. Von den 75 Jahren kommen 7,5 Jahre dazu, da beschäftigen wir uns mit Ankleiden. Von den 75 Jahren verbringt dann ein solcher Mensch 6 Jahre mit Essen. Und dann geht es weiter, von den 75 Jahren verbringt dann ein gewöhnlicher deutscher Mann, eine deutsche Frau, 6 Jahre mit Urlaubsreisen. Wenn man das alles so zusammenrechnet, dann bleiben diesen Menschen 0,5 Jahre, also nur ein halbes Jahr von 75 Jahren, die er nutzt, um unter Gottes Wort zu gehen. Ein halbes Jahr geht solch ein Mensch in eine Kirche oder in solch ein Gotteshaus, um von Gott nochmal zu hören, ich lade dich ein, komm, steig ein und fahre mit. Das heißt, von den 75 Lebensjahren bleiben vielleicht noch 5% für Unterschiedliches, um den Lebenssinn zu finden oder ihn so auszuleben. Welcher Gott ist das, der einlädt? Viele Leute lieben es, Probleme zu haben, damit sie nicht an Gott glauben müssen. Wie Max Picard sagte, die ganze Unterhaltungsindustrie ist eine Flucht vor Gott. Welcher Gott ist das, der einlädt? Die Forscher haben ein kosmisches Monster entdeckt. Ein schwarzes Loch, das hat die Masse von 2 Milliarden Sonnen. Wir kennen alle unsere Sonne, nicht? Sie hat eine Temperatur von 10 Milliarden Grad und Gott hält sie schon einige tausend Jahre und hat sich die Finger noch nicht verbrannt. Dieser Gott lädt dich ein, der da irgendwo unter anderem so ein schwarzes Loch da gemacht hat, wo solche Massen von 2 Milliarden Sonnen reinpassten. In England gab es einen Philosophieprofessor, dieser Anthony Flew, hatte sich mit 15 Jahren entschieden, Atheist zu sein, obwohl sein Vater Pastor war. Und das hat dieser Anthony Flew bis in das 80. Lebensjahr durchgehalten. Und er hat Millionen Menschen gegen Gott beeinflusst. Und 80-jährig hat er dann die DNA von uns Menschen studiert und kam zu dem Entschluss, Leben kann nicht durch Zufall entstanden sein. Da muss jemand sein, der das gemacht hat. Anthony Flew, vor ein paar Jahren gestorben. Welcher Gott lädt uns ein, um mitzufahren? Die Wahrheit ist, unsere Erde dreht sich um sich selbst, jetzt in diesem Augenblick mit einer Geschwindigkeit von etwa 1600 Kilometer in der Stunde. Merke ich nicht, du auch nicht. Wer ist dieser Gott, der einlädt, der sowas kann? Dann dreht sich unsere Erde im Verhältnis um die Sonne mit etwa 108.000 Stundenkilometer sind wir jetzt gerade unterwegs. Keiner kriegt das mit. Wir haben so das Gefühl, da ist keine Geschwindigkeit. Wir sind auf einer mächtigen, stabilen Betonsäule oder Platte. Und die Wissenschaftler haben den Eindruck, dass unsere Galaxie mit 800.000 Stundenkilometer unterwegs ist und auf eine andere zusteuert. Und sie sagen, wenn sie zusammentreffen, was dann passiert, weiß niemand. Gott, so bekennen Christen das in Gottesdiensten, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Ich glaube wirklich an diesen Gott. Wer ist dieser Gott, der dich heute hier und jetzt einlädt? Wenn ich jetzt hier die Bibel habe, und ich will sie nochmal hervorheben, das ist meine Bibel, und Gott hat sie mir geschrieben durch Menschen. Nicht Menschen haben sie mir geschrieben, sondern Gott selber hat sie mir geschrieben. Das ist ein Liebesbrief an mein Herz, an mein Leben. Das ist sein Liebesbrief an dein Herz, an dein Leben. Und in diesem Buch, das er geschrieben hat, durch Menschen, für dich und für mich, ist es so, dass er am Ende in der Offenbarung Kapitel 22 noch einmal einlädt. Dieser Gott ist also ein einladender Gott. Und er lädt dich und mich, uns ein und sagt, der Geist und die Braut sprechen, komm. Der Geist, das ist der Geist von diesem Gott, der lebendige Geist. Dieser lebendige Geist, dieser Geist von Gott, wir nennen ihn auch Heiliger Geist, arbeitet mit der Gemeinde Jesu zusammen, mit der Braut. Und die Braut, das sind die, die den Herrn Jesus Christus erkannt haben, ihn gebeten haben, komm in mein Herz, vergib mir meine Sünden, schenke mir das ewige Leben. Und das hat dieser Heilige Geist gemacht. Und diese Leute mit dem Heiligen Geist zusammen laden ein, genau wie das jetzt hier geschehen ist in diesen Tagen und schon viele Male davor und noch viele Male danach geschehen wird. Der Geist und die Braut, und hier ist ein Teil dieser Braut, der Gemeinde Jesu Christi, sie sprechen, komm, steig ein, wer nicht einsteigt, fährt nicht mit. Sei du doch dabei. Lass dich nicht betören von Menschen, die irgendetwas glauben oder sagen, sondern glaub doch dem lebendigen Gott, der dein Gott ist. Nimm diesen deinen Gott an, höre ihm zu, schenke ihm dein Gehör. Wenn am Ende der Offenbarung hier noch einmal so eine Einladung ist, dann machen wir das auch gerne in den Gottesdiensten, dass wir am Ende einer Predigt in einem Gottesdienst eine Einladung aussprechen. Zum Beispiel sprechen wir die Einladung aus an Menschen, die Sünder sind, dass sie kommen und sich bekehren. Ich weiß, dass viele Leute denken, ein Sünder ist ein moralisch übles Wesen. Das ist ein Sünder. Nein, das ist nicht so. Es gibt ganz edle Sünder, die so gut wie nie was Böses gemacht haben. Denn das Wort Sünde kommt ja von dem Wort Sund. Wir haben das immer wieder oben bei Dänemark, da gibt es so ein Sund oder andere Länder kennen so ein Sund. Und früher konnte man von der festen Stelle des Landes nicht rüber zur anderen festen Stelle des Landes, weil der Sund war dazwischen. Die Leute wären dort umgekommen. Kein Hin und kein Her. Daher kommt dieses Wort Sünder. Das heißt, Sünder sind Leute, die von Gott getrennt sind. Durch Adam und Eva, ihre Sünde. Ja, das sind ja unsere Eltern. Ja, da kommen wir alle her. Das bedeutet, nicht wer viele unmoralische Sachen gesagt hat, gedacht hat, gefühlt hat, gemacht hat, das ist ein Sünder, sondern ein Sünder ist ein Mensch, der wie Adam und Eva das Paradies verlassen musste. Von Gott getrennt. Und die Folge ist ja die, als Adam und Eva aus dem Paradies ausgewiesen wurden, da mussten sie ihr Leben selber in die Hand nehmen. Und wir sehen an Kain und Abel, es ist nicht gelungen. Satan, dieser Mörder von Anfang an, wie Jesus Christus ihn nennt, der hat der Eva gesagt, wenn du von dieser einen Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Eva hat vielleicht noch diskutiert und sagte, aber das ist nicht ganz richtig. Der Teufel hat nachgebessert. Sollte Gott gesagt haben? Und das kennst du doch auch. Du hörst irgendeine Predigt und dann denkst du, soll das wirklich alles so wahr sein? Und du lässt dich auf Diskussionen ein und gehst wieder unbekehrt nach Hause und bleibst verloren. Erreichst dein Ziel nicht. Weder steigst du am Abreisebahnhof ein, noch am Ankunftsbahnhof aus. Ein nicht geretteter Mensch. Man lädt also Sünder ein, dass sie sich retten lassen durch den Retter. Nicht, dass ein Sünder sagen würde, wenn ich jetzt weniger sündige, dann komme ich in den Himmel. Blanker Unsinn. Weil jeder Mensch, der Christ geworden ist, Christin geworden ist durch Jesus Christus, wird hier oder da immer wieder mal sündigen. Ein Sünder wird nicht dadurch gerettet, dass er mehr in der Bibel liest, obwohl es gut ist. Er wird nicht dadurch gerettet, dass er vielleicht mehr Geld spendet. Nicht nach dem Motto Brot für die Welt, Fleisch für mich. Ein Sünder wird gerettet durch einen Retter. Und der Retter ist eine Person, eine leibliche Person in einer anderen Form, als wir Personen sind. Und der Name des Retters ist Jesus. Jesus ist dein Retter. Und durch diesen Jesus kannst du gerettet werden, weil er hat auf Golgatha alles für dich geregelt, damit du Vergebung deiner Sünden bekommen kannst, das ewige Leben, die Hoffnung der Auferstehung aus den Toten und dass du in Gottes neuer Welt für immer mitfeiern kannst. Also gibt man eine Einladung solchen Menschen. Vielleicht waren in diesen Tagen Gäste in unserer Mitte, die das anders verstanden haben und vielleicht gesagt haben, was redet da diese Kirche? Ich habe meine eigene Meinung. Und dann sind sie wieder ohne Jesus, ohne Errettung gegangen. Am Ende einer Predigt lädt man rückfällig gewordene Menschen ein. Menschen, die mal eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen haben, aber sie sind von ihm wieder weggegangen und tingeln jetzt irgendwo herum in der Sünde und sagen vielleicht, ich habe Angst, mich zu bekehren, weil wenn ich das jetzt noch mal mache, ich halte es vielleicht doch nicht durch. Eigentlich sind sie froh, dass sie das nicht durchhalten brauchen. Weil wenn ein Mensch, ein rückfällig gewordener, seine Beziehung zu Jesus Christus neu organisiert, neu regelt, bekommt er göttliche Kraft, Christsein zu schaffen. Niemand muss in seiner eigenen Kraft Christ sein. Niemand. Und wenn Gott göttliche Kraft schenkt, dann macht es so viel Sinn, solche Leute zu ermutigen, erneuere deine Beziehung zu Jesus Christus. Am Ende einer Predigt lädt man Menschen ein, die besondere Nöte, Schwierigkeiten haben, vielleicht todbringende Krankheiten, die am Leben verzagen und dass sie den Eindruck haben, soll das alles gewesen sein. Wenn man mit solch einer Not unterwegs ist, Jesus Christus möchte solchen Menschen täglich helfen, zu leben, zu überleben. Also lädt man solche Menschen ein. Am Ende einer Predigt kommt die letzte Einladung für diesen Gottesdienst. Und so kommt auch heute die letzte Einladung deines ewigen Gottes im Rahmen dieser Vortragstage an dein Herz. Hoffentlich bist du hörfähig. Hoffentlich nimmst du das Reden deines Gottes wahr und gehst nicht ungerettet wieder weg. Die letzte Einladung hier in der Bibel, Offenbarung 22, sagt doch, dass Gott eine extrem große Liebe für uns Menschen hat. Denn in der Offenbarung, zum Beispiel in Kapitel 1, da stellt sich Jesus Christus vor, wer er ist. Das ist sinnvoll, das zu lesen. Wer ist Jesus? Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 2 und 3, da redet der Herr Jesus Christus von seinen Gemeinden, für die er starb und für Menschen, die er gewinnen konnte. Also all solche Leute, die wir hier sind und unser Vertrauen dem Herrn Jesus Christus gegeben haben. Von Kapitel 4 an erzählt der Herr Jesus Christus, was alles für Katastrophen, für Nöte, für Probleme auf uns Menschen noch zukommen. Und wenn man die Offenbarung liest, könnte man mutlos werden, dass man denkt, wenn das alles kommt, dann werde ich das nicht schaffen. Aber am Ende der Offenbarung, Kapitel 22, sagt Jesus, mir ist die Einladung, dass du dich bekehrst, viel wichtiger, als dass ich dir gesagt habe, was da alles Schlimmes kommen wird. Gott lädt ein, dem Ewigen zu vertrauen in größten schwierigen Situationen, sich ihm anzuvertrauen und dieses beeindruckende Bibelwort zu erfahren, der Herr ist mein Hirte. Mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In England, da gab es eine sogenannte Kinderstunde in einer Gemeinde, irgendwo an den Klippen, Dover. Und diese Missionarin erklärte den Kindern anhand der Finger, welches Wort ist hier das Wichtigste? Der Herr ist mein Hirte. Was würdest du sagen? Natürlich das Wort mein. Wenn da steht, der Herr ist ein Hirte, das brauchst du nicht. Der Herr ist mein Hirte. Und dann ist eins dieser Kinder abgestürzt an den Klippen und ist da gestorben. Und als man das Kind fand, hat es diesen Finger umklammert. Der Herr ist mein Hirte. Und so möchte dieser Hirtengott dein Leben unterstützen. Er möchte dich tragen, begleiten, behüten, bewahren. All die Tage deines Lebens. Geht es gut oder weniger gut? Also, die letzte Einladung in der Bibel kommt nach allen Prophetien. Und es ist wirklich die letzte Einladung. Als wollte Gott sagen, bevor ich die Bibel zumache und für dich finito ist, ewig zu spät ist, lade ich dich noch einmal ein. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer das hört und will, der nehme von dem Wasser des Lebens umsonst und trinke. Heute kannst du das Wasser des Lebens, das Gott dir kostenlos anbietet, empfangen und mit diesem Wasser deinen Lebensdurst stillen. Es gibt in der Bibel viele Einladungen. Ungefähr 2000 Mal lädt der lebendige Gott Menschen ein. Aber du warst vielleicht viele Male in einer Kirche, in einem Gotteshaus. Du hast oft die Einladung Gottes gehört und hast dich einfach drüber weggesetzt, warum auch immer. Als wenn du sagen wolltest, dieser Gott interessiert mich nicht. Wer ist er? Er ist ein Schöpfergott. Und in der Bibel steht, es wird einen Tag geben, dann werden sich alle Knie beugen, auch deine und meine. Und dann werden alle Menschen, alle Zungen bekennen, Jesus ist der Kyrios, er ist der Herr, er ist der Pantokrator, er ist der Allherrscher, er ist die Autorität schlechthin überall. Und könnten wir zum Beispiel zum Mars reisen und würden dort aufsetzen, Jesus wäre dort und würde sagen, was wart ihr so lange unterwegs? Er ist überall gegenwärtig, auch hier, und würde so gerne in dein Leben einsteigen, wenn du ihn einladen würdest. Wir haben eine sehr beeindruckende Einladung im 1. Mosebuch, Kapitel 7, die Arche Noah. Gott hatte diesen Noah gebeten, ein Schiff zu bauen. Und das Schiff hatte ein richtiges Maß gehabt an Größe. Und dann baute der Mann Noah das noch auf einem Berg. Und dann erzählte er 120 Jahre lang, Gott ist gerecht. Und Gott wird dein Leben ganz gerecht beurteilen und nach deinen Entscheidungen wird er dann dir sagen, das ist dein Urteil. Entweder darfst du in den Himmel oder du musst in die Hölle. Wie auch immer, es ist ja deine Entscheidung, wo du deine Ewigkeit verbringst. Gott hat ja entschieden, dass du nach Hause kommen kannst, wenn du einsteigen würdest und mitfahren würdest. Der sogenannte Evangeliumzug ist jetzt hier, er steht, die Türen sind offen, steig ein. Noah wurde von den Leuten abgelehnt. Die Leute haben immer gesagt, der Mann ist krank. Nicht? Das sagt man ja über Gottes Kinder gerne, dass sie alle nicht ganz gesund seien. Die Leute haben gesagt, Noah, wir sind physikalisch auf der Höhe der Zeit, Wasser fließt niemals den Berg hoch. Und wenn du ein Schiff auf dem Berg baust, da kommt kein Wasser hin. Wasser fließt immer nach unten. Noah hat im Glauben gebaut, weil Gott ihm selber gesagt hatte, Wasser wird kommen. Und dann war es soweit. Wenn man in die Arche Schafe aneinander gestellt hätte, ganz normal, platzsparend, dann hätten etwa 100.000 Schafe in der Arche Platz gehabt. So groß war dieses Schiff. Und Noah bat Menschen, bekehrt euch doch, kehrt um von euren bösen Wegen, suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ihr werdet ihn nicht immer finden können. Ihr könnt euch nicht bekehren, wenn ihr es wollt. Ihr müsst euch bekehren, wenn er dich ruft. Dann musst du kommen. Und dann darfst du nicht verzögern. Dann darfst du nicht sagen, ja, aber dies oder das hindert mich. Wenn er dich ruft, dann steh auf und bekehre dich. Als dann das Wasser nach oben kam zum Schiff, ich stelle mir das so vor, dass dort viele junge Mütter mit ihren Säuglingen auf dem Arm an diesem Schiff standen und haben versucht, dran zu klopfen und zu sagen, Noah, mach auf, jetzt haben wir begriffen, du hast die Wahrheit gesagt, lass uns in das Schiff, bitte mach auf. Und Noah ruft aus dem Schiff hinaus zu den Hörenden, zu spät, ich kann das Schiff nicht aufmachen, weil Gott hat es zugemacht. Es gibt ein Ende der Einladung, es gibt ein zu spät, es gibt ein vorbei. Dann kannst du nicht mehr kommen. Du musst kommen, wenn du eingeladen wirst durch den lebendigen Gott. Wenn dieser letzte Ruf in der Bibel ist, dann sollten wir diesen Ruf auch ernst nehmen. Denn diese Einladung ist Gottes größte Last, nicht die Prophetie. Es gibt ja Leute, die warten nicht auf den Herrn Jesus Christus, sondern auf den Antichristen. Die sind den ganzen Tag da nur mit beschäftigt, wer das sein könnte, wo er ist, wann er sich offenbart. Christen sind Leute, die warten auf Jesus Christus, den wiederkommenden Seligmacher der unsterblichen Seelen. Sie warten nicht auf Katastrophen, sondern sie warten auf den kommenden Herrn. Bist du auch so ein Mensch, der auf den kommenden Herrn wartet? Wir haben Einladungen in der Bibel. Die größte Last Gottes ist die, dass dein Schöpfergott dir jetzt sagt, komm, komm. Ich weiß nicht, du denkst vielleicht, das ist meine Stimme, aber jetzt will der Heilige Geist durch meine Stimme zu dir reden. Komm, nimm Jesus Christus an. Aber es kann gut sein, Gott klopft an deiner Herzenstür an und du bist gar nicht zu Hause, nicht? Du sitzt zwar hier, aber mit deinen Gedanken bist du vielleicht dabei, ist der Herd abgeschaltet, habe ich die Tür geschlossen, ist das Auto verriegelt oder wo fahre ich nächste Woche in Urlaub hin? Nicht? Man kann hier sitzen und hören und nicht hören. Wie oft geschieht das? Gottes Geist lädt heute ein, nicht morgen, nicht gestern, heute, hier und jetzt lädt er Menschen zur Errettung ein. Und wenn du ein noch von Gott getrennter Mensch bist, ohne Bekehrung, ohne neue Geburt, ohne ewiges Leben, weil du den Herrn Jesus Christus noch nicht eingeladen hast, dann bist du ein verlorener Mensch und bleibst ein verlorener Mensch. Wenn der Herr Jesus sagt, der Geist und die Braut sprechen, kommen, dann ist dieser Geist, dieser Heilige Geist von Gott ein Geist, der von Sünde überführt. Ich könnte probieren, euch von Sünde zu überführen, wird aber nicht viel bringen, weil wahrscheinlich würden die allermeisten sagen, aber du auch. Du auch. Wer bist du, dass du uns hier ins Tagebuch schreiben willst? Nein. Ich schreibe nicht in euer Tagebuch. Der Heilige Geist überführt diese verlorene Menschheit von Sünde. Aber zurzeit haben die allerwenigsten die Ruhe, sich von diesem Geist berühren zu lassen, überführt zu werden, weil sie mit vielem unterwegs sind. Der Heilige Geist, wenn er ins Leben eines Menschen kommt, ins Herz kommt, dann ruft er die Sünder zu Jesus Christus, nicht zu einer Kirche. Menschen hätten das gerne. Der Heilige Geist ruft zu Jesus, weil Jesus allein der Retter ist. So wie es in der Apostelgeschichte heißt, uns Menschen ist nur ein Name gegeben unter dem Himmel, durch den wir selig werden können. Der Name Jesus. Du kannst nicht in den Himmel kommen nach deiner Weise, sondern du kannst in den Himmel kommen nach seiner Weise. Und das möchte Gott, dass du das heute annimmst. Und wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann bleibt er dort. Er verharrt in deinem Leben. Und zwar in deinem ganzen Leben. Er tröstet dich immer und immer wieder. Und dann überführt er dich auch, wenn du hier oder da etwas gesündigt hast. Und er stärkt dich. Gott möchte nicht den Tod eines Sünders. Die Hölle ist ja nicht für Menschen gemacht, sondern für den Teufel, weil der Teufel eine unsterbliche Persönlichkeit ist. Und da er eine unsterbliche Persönlichkeit ist, kann er nicht gerettet werden. Denn wir lernen in der Bibel, dass man durch Sterben gerettet wird. Aber es wird Menschen geben, die ihre Entscheidung so gelegt haben, dass sie in der Hölle für immer zu sein haben. Nicht, weil Gott das will, sondern weil die Menschen sich gegen Jesus entschieden haben. Vielleicht auch du. Die Schöpfung, das Universum ist für Gott nicht wichtig. Es ist ihm wichtiger, dich einzuladen. Nimm das bitte an. Gott hat eine enorme Sehnsucht, dich noch nicht geretteten Menschen für den Himmel zu werben. Dafür hat er dir auch Jesus Christus gegeben. Weil du eine unsterbliche Seele hast. Es gibt ja immer wieder sogenannte Menschen, die sagen, Gott gibt es nicht. Da gab es einen Ho Chi Minh. Vielleicht ist uns mal der Name begegnet. Der hat immer gesagt, Gott gibt es nicht. Ho Chi Minh. Und als er auf dem Sterbebett lag, dieser Gottesleugner, dieser Atheist, der gegen Gott gekämpft hat und denen, die Gott glaubten, Mühe gemacht hat, verfolgt hat, in Lager eingesperrt hat, bis dass sie ums Leben kam, da sagte er auf dem Sterbebett, leb wohl, Genossen, ich gehe hin, Marx, Lenin und Engels zu sehen und sie zu begrüßen. Was für ein Wahnsinn! Du hast eine unsterbliche Seele. Jetzt magst du vielleicht sagen, Gott gibt es nicht. Aber deine Seele spielt dir irgendwann einen Streich. Und dann weißt du, den Gott gibt es doch. Es kann dann nur sein, dass dein Herz, dein Gewissen so verhärtet ist, obwohl du dich bekehren möchtest, kannst du das nicht. Wir haben in der Bibel solch einen Lebensbericht von Esau. Esau hatte einen Vater, Ein Gottesmensch. Und der Vater hat seinen Söhnen gezeigt, wie man mit Gott lebt. Esau hat das mitgemacht. Der Vater betete. Die Kinder haben es gehört und gesehen. Sie haben mit Vater gekniet und haben den Ewigen angerufen. Esau hatte seine Errettung für ein Abendessen verscheuert. Für so ein Linsengericht. Essen war ihm eigentlich wichtiger, als errettet zu sein. Und dann war Esau einer, der liebte die Mädchen, der liebte Sex. Dafür war der Junge unterwegs. Wer will ihm das vielleicht verüben? Wir sind auch eine völlig verhurte Gesellschaft. Wir reden vielleicht nicht immer offen über diese Dinge. Und dann wollte Esau umkehren. In der Bibel steht, er wollte Buße tun. Er wollte zu Gott gehen und dann steht da, er suchte die Buße mit Tränen, aber er fand sie nicht mehr. Willst du ein solcher Esau sein? Willst du ein solcher Esau werden? Oder vielleicht sogar ein solcher Esau bleiben? Heute gibt Gott dir die Einladung, steig ein und fahr mit. Bleib nicht stehen, sondern trete hinein. Deine unsterbliche Seele ist Gott wichtiger als Himmel und Erde, denn Himmel und Erde werden vergehen, deine unsterbliche Seele nie. Noch einmal, dieses Universum, in dem wir sind, Himmel und Erde werden vergehen, aber deine unsterbliche Seele eben nicht. Und darum ist sie wichtiger als das vergehende Universum. Und Gott möchte dich, deine unsterbliche Seele, retten, dass du dabei bist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass auch du gerettet wirst und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gott ist das viel wichtiger, deine unsterbliche Seele zu retten, als das Universum in Gang zu halten. Wobei Jesus gesagt hat, es wird ein Tag kommen, dann werden die Kräfte des Universums ins Wanken geraten. Das könnte vielleicht so sein. Jetzt tanzen Leute gerne, aber dann müssen sie tanzen, weil die Erde tanzt. Und dann schreien die Menschen vor Angst, weil diese Gewissheit, die wir jetzt haben, dass alles so ist wie auf einer Betonsäule, die ist dann weg. Menschen haben erzählt, wenn ein Erdbeben stattfindet, das ist ganz schlimm. Aber es wird noch schlimmer kommen. Deine Seele möchte Gott retten. Arme, kranke Menschen sterben, reiche, gesunde sterben auch. Der Grieche Onassis, der diese Jacqueline Kennedy geheiratet hat, als er auf dem Sterbebett lag, da fragte man ihn, wie denken Sie über Ihr Leben? Onassis sagte, als Ölmilliardär, eine eigene Privatinsel gehabt mit Bodyguards und Kalaschnikow, da kam keiner drauf. Das sind Griechen, nicht? Die sorgen für Klarheit. Und eine Hochseejacht mit Herzchirurgie. Der konnte eigentlich gar nicht sterben. Er ist schon tot. Der sagte, mein Leben war ein langer goldener Tunnel ohne Ausgang. Meine sehr verehrte Dame, mein sehr verehrter Herr, mein Tunnel sieht elendig aus, aber am Ende ist ein Ausgang. Und wahrscheinlich in deinem Leben ähnlich so. Was nützt dir das? Reich und gesund. Und am Ende keine Hoffnung. Die Weltgeschichte mit den Völkern ist Gott wichtig, aber dass Menschen sich erretten lassen, ist ihm viel wichtiger. Das ist seine größte Last. Und ebenso lässt er den Kosmos vergehen, aber er hat seinen Sohn gesandt, damit du in Jesus Christus gerettet werden kannst. Heute, hier und jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Tage dir Gott noch gibt. Aber dass wir alle heute hier sind, sagt, dass Gott noch einen Plan mit unserem Leben hat, mit deinem Leben. Er hat noch was vor. Du kannst ganz gewiss sein, wenn dein Plan erfüllt wäre, wärst du nicht hier auf dieser Erde. Aber da wir noch alle hier sind, hat Gott noch mit uns einiges vor. Der nicht gerettete Mensch, komm zu Jesus, bekehre dich. Nimm den Herrn Jesus Christus an. Es ist Gottes größte Last, Sünder zu retten, weil Gott in seinem Wesen Liebe ist. Er liebt dich. Du hast gesündigt, du bist schuld, das ist deine Verantwortung. Jetzt musst du schauen, ob es eine Lösung gibt. Gott hatte nur einen Sohn, der wurde Missionar und der starb für dich am Kreuz auf Golgatha, um dich für den Himmel zu werben. Der größte Auftrag in dieser Weltgeschichte, das ist der Auftrag, den die Braut mit dem Geist Gottes zusammen erledigen. Eben Menschen einzuladen, komm und bekehre dich. Mach das. Jesus Christus wartet auf dich. Nicht nur der Geist Gottes sagt, komm, sondern auch die Braut sagt, komm. Hier sind Menschen, die mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und Menschen einladen, ihnen das Angebot machen, sich erretten zu lassen. Du bist gekommen als nicht geretteter Mensch. Und es ist Gottes größte Last und die größte Last der Braut Jesu Christi, der Gemeinde, dass du gerettet von hier, für ewig gerettet, in dein zukünftiges Leben gehst. Wir halten uns manchmal in der Gemeinde Jesu mit Traditionen auf wie dressierte Tiere und kommen dann nicht vom Weg, anstatt hinauszugehen und Menschen diese Einladung zu geben. Und somit ist es der größte Segen der Menschheit, den Menschen je empfangen können, dieses ewige Leben. Jesus hat das mal atemberaubend formuliert. Er sagte, was nützt es einem Menschen, wenn er Eigentümer der ganzen Welt würde? Stell dir mal vor, diese Erde gehörte dir allein. Was nützt es dir, wenn du Eigentümer wärst dieser Welt? Und du nimmst Schaden an deiner Seele. Du fährst deine Seele wie mit einem Porsche 300 Stundenkilometer gegen einen Baum. Und übrigens, Himmel und Erde werden vergehen. Du kannst das eh nicht festhalten. Und die Leute sind wie dressiert und denken, was ist der größte Segen der Menschheit? Wenn ich reich würde, wenn ich schön wäre, wenn ich intelligent wäre, wenn ich ein Star wäre, Der größte Segen der Menschheit ist der, wer weiß, dass er Lebensdurst hat, der darf jetzt kommen und trinken von dem Wasser des Lebens umsonst. Und wenn er von dem Wasser des Lebens umsonst trinkt, das ist heiliges Wasser, das ist Gottes Wasser, das ist ewiges Wasser. Dieses Wasser quillt in das ewige Leben hinein. Und unsere Seele ist so groß, dass alle Güter dieser Welt unsere Seele nie befriedigen können. Deine unsterbliche Seele hat einen nicht stillbaren Durst, aber das Wasser des Lebens umsonst stillt den Durst deiner Seele. Und heute ist Gott hier als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist und sagt, komm doch, sei nicht so töricht. Vielleicht bist du schon betagt und denkst, was soll das alles? Das Gute an der biblischen Predigt ist, jede Rasse darf kommen, jedes Alter darf kommen, jede Generation darf kommen, jeder Sünder darf kommen, jeder Reiche, jeder Arme darf kommen. Fühlst du dich durstig? Sehnst du dich nach wirklichem Leben? Dann komm und trinke von dem Gotteswasser umsonst. Du brauchst da nichts für bezahlen. Gott stellt dir das zur Verfügung. Das ist der größte Segen der Menschheit. Und somit ist das eigentlich auch dein größtes Handelsgeschäft, das du je machen kannst, indem du deine ganze Lebensqualität niederlegst und du nimmst seine Lebensqualität an. Ein Wasser, das dich nie mehr dürsten lässt. Einen Jesus, der unsterblich ist. Und wenn er in dein Herz kommt, bist du auch unsterblich. Und du wirst dann so lange leben, solange Gott lebt. Und wenn Gott menschlich geredet, hunderte von Milliarden von Jahren lebt, du auch. Gott lebt ewig, du auch. Und wenn du ohne Jesus weggehst, dann hast du eine schwere Zukunft vor dir. Darum lade ich dich jetzt ein, mit diesem Ruf, dass du kommen darfst. Wenn du heute die Stimme des Heiligen Geistes gehört hast, verstocke dein Herz nicht, sag nicht noch einmal Nein, danke. Mit jedem Mal Nein, danke wird dein Herz härter. Und das könnte sein, dass es nachher so hart ist wie Esau, dass du die Buße mit Tränen suchst und du findest sie nicht mehr. Für dich ist es dann zu spät. Komm und trinke und lass dich von Jesus Christus erretten. Er ist der Herr, er ist der Heiland deines Lebens. Du bist eingeladen.